Vater, öffne unsere Ohren und Herzen für dein Reden. Betet ihr? Und wenn ja, wie sieht euer Beten aus? Sind es vielleicht kurze Stoßgebete, man hat einen dringenden Termin, ist in der Großstadt und braucht dringend einen Parkplatz? Oh Herr, lass mich einen Parkplatz finden. Betet ihr vom Essen? So, jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch unsere nicht vergessen. Lieber Gott, wir danken dir. Es kann manchmal Gewohnheit sein. Und doch, wenn man darüber nachdenkt, dass nicht jeder auf der Welt was zu essen hat, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich genug vor mir habe und dass es noch was Leckeres ist, so meine Leibspeise. Und manchmal bewegt mich die Not meiner Freundin, die Liebeskummer hat. Oder die Not der Welt. Und ich denke so, Herr, wie, ach, bitte mach was, dass es der wieder besser geht. Dass die Leute nicht verhungern. Dass Hunger, Krieg, Krankheit, Tod, dass es aufhört. Und manchmal ist es auch mein eigenes Herz, dass ich vor Gott mein Herz ausschütte, dass ich diesen tiefen Schmerz spüre, weil in der Familie Streit ist oder so ein ganz lang ersehnter, wunderschöner Traum von mir zerplatzt ist. Oder über die Frustration, dass irgendwie ein Problem das nächste jagt. Und dass ich so einen Eindruck habe, also ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Paulus hat im Kolosser 4 ein paar interessante Impulse zum Thema Gebet. Die lese ich euch vor. Seid beharrlich im Gebet. Seid dabei wach und voller Dankbarkeit. Und betet auch für uns, dass Gott uns eine gute Gelegenheit für das Wort öffnet, sodass wir das Geheimnis von Christus erklären können. Deswegen bin ich auch gefangen. Betet, damit ich es bekannt machen kann, wie es meine Aufgabe ist. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es soll. Was meint Paulus damit, beharrlich im Gebet zu sein? Man könnte es auch damit übersetzen, so emsig mit Gebet beschäftigt zu sein. Das hört sich nach ziemlich viel Arbeit an. So, ach nee, Hilfe. Schon wieder beten. So eine große, lange Gebetsliste schreiben, die ich dann jeden Tag abarbeiten muss. Ich glaube, es ist manchmal nicht schlecht, sich wichtige Dinge aufzuschreiben, auch fürs Beten, dass ich leichter regelmäßig dran denke. Aber ich glaube nicht, dass lange Gebetslisten abarbeiten der Schwerpunkt ist, was Gebet bedeutet. Denn das ist wirklich schnell ermüdend. Stellt euch mal ein verliebtes Pärchen vor. In der Schule habt bestimmt so ein paar Leute vor Augen, ne? So, die irgendwie da in der Raucherecke oder sonst irgendwo stehen und ziemlich turteln. Wenn die beide zusammen sind, die haben irgendwie das Bedürfnis, miteinander zu reden, miteinander zu telefonieren und dann denkt man so, ach komm, jetzt könntest du auch mal wieder mit mir reden. So. Die pflegen ihre Beziehung ziemlich intensiv und die finden es total spannend zu wissen, was der andere denkt, wie es ihm geht. Die können nicht genug voneinander haben. Und jetzt sind dieses verliebte Pärchen aus der Schule sind ein paar Jahre älter geworden. Jetzt haben sie inzwischen geheiratet, haben zwei Kinder, so zwei und drei Jahre alt. Die reden auch noch miteinander. Aber jetzt reden sie über die Einkaufsliste. Würdest du das besorgen, während ich nicht das mache? Und wie können wir die Kinder da erziehen? Die reden über andere Dinge. Und wenn ich den Text von Paulus lese, dann höre ich das eher mit diesen Worten. Als ob Paulus zu denen sagt, ist ja schön und gut, es ist wichtig, dass ihr miteinander das Organisatorische klärt. Aber weißt du eigentlich, wie es deinem Partner geht? Wann hast du ihm das letzte Mal erzählt, dass du ihn lieb hast? Und wann hast du ihm das letzte Mal so richtig zugehört, nicht zwischen Tür und Angel so im Vorbeifliegen, sondern indem ihr gemeinsam auf der Couch gesessen seid und ihr euch tief in die Augen geschaut habt? Ich glaube, dass Gott in uns verliebt ist. Dass er sozusagen an unseren Lippen klebt und wirklich gerne weiß, wie es uns geht. Es ihn interessiert, was uns beschäftigt. Also ich meine, Gott weiß es natürlich schon, aber er hört es gerne aus unserem Mund. Und dass er uns auch Liebeserklärungen macht. Sagt, du bist wichtig, ich habe dich lieb. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin manchmal ein bisschen beschäftigt und manchmal nehme ich das vielleicht gar nicht so im Alltag wahr. Und ich glaube, dass Gott mehr damit zu tun hat, also das Gebet mehr damit zu tun hat, diese Liebeserklärung Gottes zu hören, wahrzunehmen und dann sich vielleicht zu fragen, was liegt Gott jetzt auf dem Herzen, was ist Gott wichtig? Eben diese Beziehung pflegen wie dieses frisch verliebte Pärchen in der Schule. Weil Beziehungen, die gepflegt werden, die blühen dann auch auf. Und ich glaube, das ist das, was Paulus meint, seid beharrlich im Gebet. Also nicht Arbeit, sondern, oh, ich kann gar nicht anders, ich muss mit der Person reden, ich will der zuhören. Nicht zu texten, sondern dass es ein Gespräch gibt, ein richtiges Wahrnehmen. Dann in dem, was Paulus sagt, weitergehen, seid wach beim Beten. Habt ihr schon mal beim Schlafen gebetet? Hat irgendjemand schon mal im Schlaf gebetet? Warum schreibt Paulus denn das? Ist ja nicht da, dass er sagt, also ihr dürft im Schlafen nicht beten, sondern ihr müsst wach beten, sondern ich muss da an die Stelle von den Jüngern im Garten Gethsemane denken. Das ist so kurz vor der Kreuzigung Jesu. Jesus ringt im Garten, sitzt da, hat richtig Schiss, weil da was ganz Schlimmes auf ihn zukommt. Und dann sagt er, hey, ich brauche euch, meine Freunde. Wacht mit mir und betet mit mir. Was passiert? Einer nach dem anderen schläft ein. Die haben irgendwie gespürt, dass es eine schwierige Situation ist und der eine oder andere von euch kennt das vielleicht, wenn so die Probleme sich türmen, dass man dann manchmal ganz gerne schläft, so die Probleme wegschläft. Die Hausaufgaben sind so viel. Oh nee, ich habe keine Lust. Oder Steuererklärung machen. Oh nein, bitte nicht. Oder es kommt so eigentlich sollte ich ein Konfliktgespräch mit jemandem führen, den ich eigentlich gern mag, aber das ist so, ich weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll. Und irgendwie, die hört eh nicht zu. Oder es ist finanziell schwierig. Oder ach, ihr könnt es euch alles so denken, was es an Möglichkeiten gibt. Oder wenn man Nachrichten hört und denkt so, ach, die Welt läuft aus dem Ruder, ein Problem nach dem nächsten, können die denn nicht ordentlich aufhören, Krieg zu machen? Manchmal will man das alles so nicht hören und flüchtet sich in den Schlaf hinein. Und jetzt fordert Paulus die Kolosser auf, wach zu beten. Was hält mich denn wach beim Beten? Ich glaube, dass dabei hilft, diese Perspektive zu haben, dass Gott viel, viel größer ist als alle unsere Probleme zusammen. Gott schafft es nicht einfach so gerade, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, so mit allerletzter Kraft. Und Gott ist nie und nimmer überfordert. Auch wenn es nicht so aussieht, hat er die Situation im Griff. Und das Tolle dran ist, er hat nicht nur die Situation im Griff, sondern er hat mich auch noch lieb. Und das macht mir Hoffnung. Und diese Hoffnung, die macht mich wach und gibt mir den Mut, mich meinen Problemen zu stellen, mit Gott im Rücken. Der Gewissheit, dass ich da nicht allein durch muss, sondern dass ich den auf der Seite habt, der der Stärkste ist und der das Ganze im Griff hat. Das nächste, was Paulus sagt, betet voller Dankbarkeit. Also ich persönlich kann deutlich besser bitten als danken. Also mir fällt bei Gott immer ziemlich viel so ein, was ich mir wünsche und welche Nöte es gibt, seien es meine eigenen oder anderen. Und auch so kleinen Kindern geht es häufig so. Die freuen sich natürlich total über das Weihnachtsgeschenk oder andere Geschenke. Das Danken vergessen sie dann manchmal. Dann ist das Geschenk so vor Augen und dann, und wie heißt das? Ach ja, danke. Passiert wahrscheinlich nicht nur Kindern, sondern Erwachsenen auch manchmal. Ich frage mich, was passiert, wenn wir Danke sagen? Sei es jetzt Menschen gegenüber oder Gott. Ich glaube, dass Dankbarkeit hilft, das wahrzunehmen, was ich habe. Indem ich Danke sage, schaue ich mir das nochmal an, dieses Geschenk, kann es besser wahrnehmen und genießen. Und mir fällt auf, das Geschenk ist nicht selbstverständlich. Das müsste ich ja nicht Danke sagen, ne? Wenn die Person verpflichtet ist, dann ist das Danke vielleicht nicht ganz so naheliegend. Danken lenkt meinen Blick auf das, was gut ist. Weg von dem Defizit, von dem, was mir fehlt. Und indem ich Danke sage, dann fällt mir der Geber der Gaben auf. Damit pflege ich die Beziehung zu diesem, der mich beschenkt. Und wenn ich regelmäßig danke, dann verändert das etwas in mir. Ich merke immer mehr, dass ich reich beschenkt bin. Und dann kann es zwar sein, dass das in meinen Lebensumständen was ist, was mir noch fehlt, wonach ich mich sehne, was noch nicht passt. Und trotzdem merke ich, ich bin trotzdem reich, auch wenn da noch eine Lücke ist. Und wenn ich das längere Zeit mache und durch dieses drüber danken, ins Nachdenken komme, merke ich, Gott war in meinem Leben treu. In der Vergangenheit. Und das stärkt mein Vertrauen zu ihm. Und das hilft mir auch für die Zukunft. Weil wenn Gott bisher immer sich um mich gekümmert hat, dann wird er das wahrscheinlich auch in Zukunft tun. Gott braucht mein Danke nicht. Der ist nicht drauf angewiesen. Aber das Danken verändert mich. Und, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es schöner, jemanden zu beschenken, zu bekochen oder so, jemand, der sich darüber auch freut und ein Danke sagt. Also ich tippe, dass auch Gott sich darüber freut, wenn wir ihm ein Danke sagen. Jetzt kommen wir noch zur herausforderndsten Stelle, was Paulus sagt. Stellt euch vor, ihr seid in einem dunklen Loch, das sich Gefängnis nennt, das sind Ratten. Es gibt kaum was zu essen, kaum was zu trinken, also kein deutsches Gefängnis, das so ein bisschen hotelmäßig ist. Aber Paulus war in der Antike in einem Gefängnis. Der wurde vorher erstmal verprügelt, gepeitscht. Der hatte offene Wunden auf dem Rücken und ist dort in ein Gefängnis gekommen, obwohl er nicht mehr was angestellt hat. Um was würdet ihr dann bitten? Also mir würden verschiedene Dinge einfallen. Die Freiheit, ich will da wieder raus. Und wenn das nicht geht, dann wenigstens vielleicht was zu essen, zu trinken, weil ich schon längere Zeit nichts bekommen habe. Eine Toilette, die es da in dem Gefängnis bestimmt auch nicht gab. Nette Zellenkollegen, weil es kann ja sein, dass sie dir jemanden zu mir reintun, der gefährlich ist, der zu Recht im Gefängnis sitzt. Dass die Wunden, die ich auf dem Rücken habe, sich nicht entzünden und so schrecklich wehtun. Dass mich nachts die Ratten nicht anknabbern. Ach nee, eigentlich würde ich am liebsten aus dem Gefängnis rauskommen. Und außerdem habe ich doch gar nichts getan. Ich wünsche mir Gerechtigkeit. Aber das alles, darum bittet Paulus gar nicht. Zumindest mal jetzt nicht hier. Der bittet die Kolosse, dass sie mitbeten, wie er selber betet, dass Paulus im Gefängnis gute Gelegenheiten hat, von Jesus zu erzählen, von diesem Geheimnis. Und weil er das vorher schon gemacht hat, deswegen ist er ja überhaupt ins Gefängnis gekommen. Also warum in alles in der Welt möchte Paulus, dass die Kolosser dafür beten? Okay, Paulus will das machen, weil das sein Auftrag ist. Also Gott hat ihm gesagt, er soll das tun, aber irgendwie hört sich's für mich nicht so wie Pflichtbewusstsein an, als ob Paulus sagt, also ich muss ja von Gott reden, deswegen bitte, dass das schon funktioniert, sondern es hört sich an, als ob es ihm wirklich wichtig wäre. Aber gäbe es nicht Wichtigeres, worum er bitten könnte, dass die Kolosser beten? Zum Beispiel, dass alle Leute genügend zu essen haben, dass es keinen Hunger gibt, keinen Krieg, keine Gewalt, dass Leute, die krank sind, gesund werden, einsame Freunde finden und vor allem, dass es Gerechtigkeit gibt. Ich schlage da mal noch einen Bogen zu einer Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 61. Das ist eine Stelle, die Jesus später zitiert hat, um zu sagen, weswegen er auf die Welt gekommen ist. Das war sozusagen sein Auftrag, den Jesus hatte. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Ist euch was aufgefallen? Da kommt ganz viel von dem drin, was ich vorher gesagt habe. Wäre es nicht sinnvoll, um sowas zu beten? Genau deswegen kam Jesus, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Krieg aufhört, dass Leute, die ein zerbrochenes Herz haben, wieder lachen können, dass es Frieden gibt. Ich finde, das hört sich wie eine echt frohe Botschaft an. Und doch ist es manchmal so ein Geheimnis, dass mit Karfreitag, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass darüber dieses Ziel erreicht werden soll, ist schon irgendwie ein bisschen unverständlich manchmal. Eben ein Geheimnis. Aber dieser Paulus, der hat das kapiert. Der hat kapiert, dass in Jesus Christus diese tollste Botschaft der Welt zusammengefasst ist. Und das sprudelt aus ihm heraus. Das will er weitergeben. Aber er ist sich dessen bewusst, dass man diese frohe Botschaft nicht jemandem überstülpen kann, jemanden nicht zwingen kann und auch schon gar nicht mit dem Schwert weitererzählen kann. Das ist leider in unserer Geschichte öfters passiert, aber Paulus möchte das anders machen. Der möchte sie friedlich weitererzählen, weil sein Herz davon total voll ist. Und deswegen bittet er selbst um offene Türen, gute Gelegenheiten, um offene Herzen, dass Menschen offen sind. Und deswegen bittet er die Kolosser auch, sich diesem Gebet anzuschließen. Und er weiß, wenn es so eine stille Revolution gibt, dass Menschen merken, dass in Jesus das Leben heil wird. Wenn die ihm ihr Leben schenken und von dieser Freude über diese tolle Botschaft angesteckt werden, dass sich die Umgebung damit verändert, um sie herum. Und wenn das ganz viele machen, dann ändert sich damit auch die Welt. Herr, schenke du hier und auf der ganzen Welt offene Herzen für dich. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, weil ich weiß, dass damit diese frohe Botschaft Raum gewinnt und dann, es hat was mit der Sehnsucht in unserem Herzen zu tun und dann wird es gut. Amen.